Ich warte noch den Moment, bis alle Kinder da hinten rausgehen. Die Israeliten aus dem Buch Mose. Wir tun das nicht chronologisch. Wir haben also immer wieder verschiedene Themen. Ist so ein bisschen wie im wahren Leben. Da passieren die meisten Dinge auch nicht chronologisch. Das heißt, man kann auch manches einfach nicht kalkulieren. Nicht das eine baut automatisch auf das andere auf. Und ein Thema, das definitiv immer ungelegen kommt, das ist das Sterben. Kommt meistens nicht kalkuliert, häufig überraschend, aber eben selten gelegen. Heute ist Totensonntag. So heißt das zumindest hier in Deutschland. Das knackt immer so. Das andere nehmen? Ich muss das andere nehmen. Oh, schön. Darf ich mich doch irgendwo dran festhalten? Sehr gut. Also, heute ist Totensonntag. So heißt das zumindest hier in Deutschland. In Österreich heißt er Ewigkeitssonntag. Vielleicht heißt er auch hier gebietsweise so, je nachdem, in welchen Kalender man guckt vielleicht. In meinem stand Totensonntag und daneben Österreich Ewigkeitssonntag. Auf alle Fälle, diese beiden Namen, die finde ich, erzeugen eine gewisse Spannung. Also Ewigkeit, klar, sofort, gerne. Tod, dann doch lieber nicht. Aber irgendwie ist unser Verständnis, Ewigkeit kommt ja erst nach dem Tod. Also irgendwie ist da in mir eine Spannung. Das Leben kann so dahingelebt werden und wir können so im Alltagstrott und in unseren alltäglichen Geschäften zufrieden oder unzufrieden sein. Und dann haben wir oft keine Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Also zumindest ist es das, was mir begegnet. Oh ja, das Leben nach dem Tod, ja, weiß ich nicht. Ewigkeit, keine Ahnung, habe ich jetzt keine Zeit zu. Aber spätestens, wenn der Tod in unserem Leben Einzug hält, dann glauben ganz viele, sich Gedanken machen zu müssen. Also von den Christen über die Moslems, die Juden, Agnostiker, Hinduisten, Buddhisten, Atheisten, alle wollen eine Antwort haben. Ob überhaupt was nach dem Tod kommt und wenn ja, was? Schauen wir mal auf eine Szene im Leben der Israeliten. Sie lebten in Gefangenschaft und sie hatten sich auch mehr oder weniger damit abgefunden. Sie gingen eher unfreiwillig ihrem Tagwerk nach. Es waren Knebelverträge, keine Chance aufzusteigen, Karriere zu machen. Sie waren versklavt. Und dann kam da dieser Mose und mit ihm eine Verheißung Gottes. Sie sollten befreit werden. Ich lese mal vor. Darum richte den Israeliten aus, ich bin der Herr. Ich will euch von euren schweren Arbeiten erlösen und euch von der Unterdrückung durch die Ägypter befreien. Mit starker Hand werde ich die Ägypter strafen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Ich nehme euch als mein Volk an und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will es euch schenken, denn ich bin der Herr. Mose berichtete den Israeliten, was Gott zu ihm gesagt hatte. Aber sie hörten nicht auf ihn. Sie waren erschöpft von der schweren Arbeit. Ihr Mut war gebrochen, ihre Hoffnung erloschen. Erstmal, welch eine Verheißung. Erlösung, Errettung, Befreiung. Gott hat hingeschaut. Er hat wirklich gesehen, wie es den Juden in Ägypten geht. Dass sie dort geschlagen wurden, dass sie wirklich schwere Arbeit machen mussten und dass sie definitiv nicht so entlohnt wurden, wie es sein sollte. Und er will ihnen das gelobte Land schenken. Also sie müssen sich es nicht verdienen. Er will es ihnen schenken und er will ihr Herr sein. Aber selbst die Aussicht auf das lang versprochene Land und die Erlösung kann sie nicht herausholen aus ihrer Mutlosigkeit. Sie sind einfach viel zu erschöpft. Trotz der Verlockung ist es viel zu anstrengend, ein solches Unternehmen anzugehen. Und manchmal kommt es mir so vor, als wäre das sehr gut übertragbar auf heute. Also wenn man dann mit lauen Christen, bedrückten Nicht-Christen oder vielleicht auch glücklichen Heiden spricht und ihnen was von der Ewigkeit und der Gegenwart Gottes erzählen will und dass irgendwann die Mühsal des Lebens auch vorbei sein könnte, dann kommt eher so dieses, oh, weißt du, ich habe auch so schon genug zu tun. Und sonntags, da muss ich echt mal ausspannen. Da kann ich nicht auch noch zum Gottesdienst gehen. Und überhaupt, ist so ein Leben mit Gott nicht furchtbar anstrengend? Da geht es damals wie heute um Erlösung, Errettung und Befreiung von der Mühsal, der Arbeit, von Unterdrückung und Versklavung. Und es fehlt die Kraft, dieses Geschenk einfach zu ergreifen. Und die Juden hörten nicht zu und wollten sich nicht aufmachen. Und dann musste Mose direkt zum Pharao gehen. Und dann folgen diese 9 Plagen. Die 10., darum geht's heute. Es folgen erstmal diese 9 Plagen und es steht im Text, dass manche dieser Plagen die Israeliten nicht trafen. Aber nicht bei allem stand das da. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie zumindest die Auswirkungen zu spüren bekommen haben. Also wenn da Heuschrecken waren, Frösche waren, Blut im Nil, wenn wir uns das alles vorstellen, das wird nicht spurlos an ihnen vorübergegangen sein. Ich denke zumindest, dass die Ägypter, wenn sie den Zusammenhang erkannt haben, ziemlich sauer waren. Also ihr an sich schweres Leben war zusätzlich nochmal dadurch belastet. Wie ging es dann weiter? Sagt den Israeliten, dass sie sich silberne und goldene Schmuckstücke und Gefäße geben lassen sollen. Jeder Mann soll in den umliegenden Häusern nachfragen und die Frauen sollen ihre Nachbarinnen darum bitten. Der Herr hatte den Israeliten nämlich großes Ansehen bei den Ägyptern verschafft. Auch Mose war in Ägypten hochgeachtet, bei den Hofbeamten des Pharaos wie bei der Bevölkerung. Also nochmal zur Verdeutlichung. Die Juden sollten in der Nachbarschaft rumfragen, dass man ihnen Gold, Silber, edle Sachen schenkte. Und sie bekamen es auch. Also so wie Gott das Herz des Pharaos offensichtlich verstockt hatte, hatte er die Herzen des einfachen Volkes für die Juden weich gemacht. Und wahrscheinlich gab es auch unter dem ganz normalen Volk auch Freundschaften, gute Nachbarschaften zwischen Juden und Ägyptern. Also später, als die Israeliten auszogen aus Ägypten, findet man im Text, dass mit ihnen auch Mischvolk unterwegs war. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch die eine oder andere Liebesgeschichte gab zwischen Ägyptern und Juden. Sie hatten Gunst in den Augen der Ägyptern gehabt. Und manchmal hört man das auch heute, dass Menschen, die sehr fern von der Kirche stehen, doch sagen, na doch, die Christen, tolle Leute, da haben wir auch Ansehen. Also manchmal natürlich sind wir nur die Gutmenschen, also so ein bisschen gut halt. Das finde ich dann, wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich ein Kompliment, aber irgendwie wird das dann doch ein bisschen negativ ausgelegt, ne? Und es kommt tatsächlich vor, dass Menschen, die mit Kirche nichts zu tun haben, enorme Geldmengen spenden für kirchliche Unternehmen, für Gemeindeaktionen. Sie haben jetzt also all das bekommen. Wie geht's weiter? Mose gab bekannt, so spricht der Herr. Um Mitternacht werde ich durch das ganze Land gehen und alle erstgeborenen Söhne der Ägypter töten, egal ob arm oder reich. Den Sohn des Pharaos auf dem Königsthron trifft es genauso wie den Sohn einer einfachen Sklavin, die mit der Handmühle Korn malt. Auch jedes erstgeborene männliche Tier aus den Herden der Ägypter wird sterben. Überall im Land soll man die Menschen klagen und weinen hören, wie es noch nie war und auch nie wieder sein wird. Die Israeliten und ihre Tiere aber werden verschont. Nicht einmal ein Hund bellt sie an. Daran kann jeder erkennen, dass ich die Israeliten anders behandle als die Ägypter. Versetzen wir uns mal in die Lage. Da kommt einfach der Knall, also der finale Schlusspunkt. Es ist die letzte Nacht, wovon diese Rede ist. Die letzte Nacht in Ägypten, bevor die Juden ausziehen dürfen. Gott persönlich will in der Nacht kommen und von den Ägyptern alle Erstgeburt fordern. Vom Prinzen bis zum Huhn. Die großen Nachbarsjungen, die vielleicht mit den Judenkindern aufgespielt haben auf der Straße. Damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. So steht es in der Elberfelder Übersetzung. Also bei aller Abgrenzung. Und ja, es steht wirklich immer wieder da, dass Gott da einen Unterschied macht. Mir zerreißt es hier echtes Herz. Die Söhne meiner Nachbarin, sie ist genauso Mutter wie ich. Und sie liebt ihre Söhne genauso wie ich. Und es tut einfach weh zu sehen, dass andere ihre Söhne verlieren. Und es tut weh, dass andere irgendwie auf der anderen Seite stehen, obwohl sie gut zu mir sind. Sie haben wirklich mich unterstützen wollen. Und was kann ich dafür, dass ich zum auserwählten Volk gehöre? Und was können bitteschön die ägyptischen Mütter dafür, dass sie ägyptische Mütter sind? Oh, das sind Fragen, die mir ehrlich im Herzen brennen. Und zwar nicht nur, wenn ich an damals denke, das geht mir auch heute so. Was wird aus denen, die ich liebe oder die ich geliebt habe, also die schon gestorben sind? Da gibt es bei mir einen leiblichen Vater, bei dem ich nicht groß geworden bin. Ich weiß, dass er Jesus gesucht hat. Ich weiß nicht, ob er ihn jemals gefunden hat in diesem Leben. Ich weiß es nicht. Oder ein Schulfreund von mir, der ein Leben lang krank war. Ja, er war katholisch getauft und ich denke, er ist auch regelmäßig mal zu Weihnachten zum Gottesdienst gegangen. Aber ob der dieses Übergabegebet gesprochen hat, also ich habe es versucht. Ich hätte das gerne mit ihm gesprochen. Hat nicht geklappt, hat nicht sollen sein, keine Ahnung. Und mir ist es im letzten Jahr durch Mark und Bein gegangen, als hier in der Gemeinde der ein oder andere davon erzählt hat, dass ein Angehöriger verstorben ist, von dem man nicht weiß, wo er im Leben gestanden hat. Und dieser Schmerz, nicht zu wissen, ob man sich dann irgendwann wieder sieht. Und der Schmerz, wenn man nicht weiß, wo diese Angehörigen denn jetzt sind. Ich kann das gut verstehen und es zerreißt mich. Gott macht einen Unterschied. Aber wie, wann, in welcher Form und wie endgültig, ich weiß es nicht. Und ich würde mich als Jüdin damals fragen und heute auch, kann ich eigentlich irgendetwas tun für meine Freunde und für meine Nachbarn? Oder auch für mich? Dass ich sicher sein kann, dass mein Ältester verschont bleibt oder dass Gott mich nicht zufällig später irgendwann übersieht? Kann ich irgendetwas tun? Da werde ich nämlich dann tatsächlich auch ein bisschen egoistisch, weil ich möchte gern errettet sein, auf Nummer sicher gehen. Gott gibt durch Mose den Israeliten damals klare Anweisungen, was in dieser letzten Nacht passieren soll. Schauen wir mal. Dieser Monat soll für euch von nun an der erste Monat des Jahres sein. Ist auch irgendwie eine neue Zeitrechnung. Richtet den Israeliten aus. Am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich mit ihren nächsten Nachbarn zusammentun. Sucht einjährige männliche Tiere ohne Fehler aus. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die ausgewählten Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen. Und den oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen, und zwar das ganze Tier mit Kopf, Unterschenkeln und Innereien. Und beeilt euch beim Essen, ihr sollt für die Reise angezogen sein, Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der Hand halten. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich finde das klingend furchtbar erdrückend. Also so eine Nacht finde ich sehr bedrohlich. Und also ich habe es mal versucht nachzuempfinden, wie so eine Straße da aussieht. Ich glaube, in dieser Nacht wird keiner von den Juden durch die Straßen gegangen sein, um zu gucken, ob auch die anderen das Blut an ihrer Türen gestrichen haben. Sie waren, glaube ich, mit anderen Dingen beschäftigt. Also gerade mal die nächsten Nachbarn oder Freunde saßen mit am Tisch. Je nachdem, wie viele halt an diesem einen Lamm essen konnten. Und von den anderen, die weiter weg wohnten, haben sie mit Sicherheit gehofft, dass sie diesen Anweisungen auch gefolgt sind. Aber es war allein Gottes Sache und nur er konnte sehen, was wirklich gewesen ist. Und so ist das heute auch noch. Wir kriegen vielleicht noch gerade von denen mit, die uns ganz nahe sind, inwieweit sie mit Gott leben, mit Gott unterwegs sind. Die, die weiter weg sind, so genau wissen wir es, glaube ich, nicht. Und auch da dürfen wir das geflissentlich Gott überlassen. Ich habe mich wohl gefragt, warum die dieses Blut an die Pfosten streichen mussten und an den Balken. Also ich bin mir sicher, dass Gott wusste, wo sein Volk wohnt. Ich bin mir total sicher, dass er die Adressen kannte und dass er in ihre Herzen geguckt hat. Und das hätte doch eigentlich reichen können. Aber Gott hat wirklich von den Juden verlangt, dass sie das tun. Nicht damit er erkennt, wer wo wohnt, sondern nur dort, wo es angestrichen war. Da wollte er dran vorbeigehen. Das heißt, er hat von den Juden damals in der Situation verlangt, dass sie nach außen erkenntlich machen, dass sie das Volk Gottes sind. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch Angst hatten, deswegen verfolgt zu sein. Weil die anderen hatten Angst um ihre Söhne. Und da, wo diese Zeichen waren, dort wurden die Söhne verschont. Die letzte Nacht. Ich glaube nicht, dass das sehr feierlich zuging. Ich glaube eher, dass es bedrückt war. Und dann steht da noch sowas, dass sie nicht, wie wir vielleicht Weihnachten feiern, schick, sondern dass sie wirklich angezogen waren für einen weiten Weg. Ich schnür die jetzt nicht zu. Ich glaube, so essen ist nicht wirklich gemütlich. Das ist kein Fest. In Eile sollten sie es essen. Und komplett, ganz und gar. Mit Kopf, mit Beinen, mit Innereien. Nichts durfte übrig bleiben. Was heißt das? Dieses Lamm, es sollte, wie war das? Einjährig sein, Das heißt, noch jung, aber schon erwachsen. Er sollte männlich sein, ohne Fehler. Also, ich höre es da klingeln. Jesus war jung, aber erwachsen. Und er stand mitten im Leben und er hatte keine Fehler. An ihm war kein Makel. Die Juden haben also dieses Lamm komplett aufgegessen. Das heißt für mich als Christ, ich nehme Jesus komplett in mein Leben auf. Mit allem, was er sagt. Und das heißt, die sollten in Eile essen, alles aufessen. Die waren auch angefüllt damit. Das heißt, ich lasse Jesus allen Raum in mir. Das heißt es auch. Mit der Erlösung aus der Knechtschaft waren die Juden aber noch nicht im gelobten Land. Sie haben die Nacht so verbracht und dann sind sie losgegangen. Und ich glaube nicht, dass sie im Jubel ausgezogen sind. Ihre Nachbarn hatten ihre Kinder verloren. Also ich denke, das war wirklich ein Jammern und Schreien überall drumherum. Es muss ganz furchtbar gewesen sein. Die werden nicht jubelnd daraus gegangen sein. Und sie wussten auch noch nicht ganz genau, wie es denn jetzt so wirklich unterwegs sein würde. Auch das ist ja nicht so ganz einfach, ne? Was genau kam auf sie zu? Das ist als Christ auch so. Als ich mich entschieden habe, mit Jesus zu gehen, da wusste ich nicht ganz genau, was auf mich zukommt. Ich wusste, ja, ich will mit Jesus unterwegs sein. Ich will mein Leben mit ihm verbringen und ich will die Ewigkeit mit ihm verbringen. Auch das wusste ich. Ich wusste aber nicht so ganz genau, was auf diesem Weg alles passieren würde. Da musste ich auch einfach mich darauf verlassen, dass Jesus da bei mir ist. Und bei den Israeliten war Gott bei ihnen. Der ist mit durch die Wüste gegangen, in die Richtung des gelobten Landes. Wir werden also stolpern auf dem Weg und wir werden wieder aufstehen, weil Jesus, das Lamm Gottes, den Preis längst bezahlt hat. Er hat ihn bezahlt, damit wir ungeschoren davonkommen. Bei dem Ungeschoren bin ich etwas gestolpert. Ich habe mir so gesagt, ja, das Lamm, das geht freiwillig zur Schlachtbank, das opfert sich freiwillig, der lässt sich freiwillig töten, damit ich nicht mal geschoren werde. Also ich werde nicht mal rasiert. Und dieses Geschorenwerden, das hat wirklich was mit Gefangenschaft zu tun. Wer ins Gefängnis kam früher, dem wurden erstmal die Haare abrasiert. Und bei den Germanen war das dann auch noch wirklich brutal. Dieses ungeschoren Davonkommen. Und Jesus hat den Preis bezahlt. Es gibt so ein paar Dinge, die mir in dieser Geschichte wichtig geworden sind. Lasst uns Gott überlassen, wen er verschont. Und uns nicht ständig danach schauen, wer unter welchen Bedingungen verschont bleibt, ewig leben wird. Es steht uns nämlich sowieso nicht zu. Und ich werde mit Sicherheit weiter hoffen und beten für die, wo ich das nicht sehen kann. Und ich werde Gott und Jesus, dem Heiligen Geist, ständig damit in den Ohren liegen. Damit werde ich nicht aufhören. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Aber das wird mich nicht daran hindern, den Anweisungen zu folgen. Die ich weiß. Das, was ich tun kann. Und ihr kennt vielleicht, ja, genau. Ich versuche nicht länger zu beurteilen, wen Gott errettet. Ich hoffe weiter auf Gottes Gnade für alle Menschen. Und ich nehme alle seine Anweisungen ernst. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, ich bete, als würde alles Arbeiten nichts nützen und ich arbeite, als würde alles Beten nichts nützen. Und das war so ein bisschen das Gefühl, ich hoffe auf das, was ich nicht wissen kann, was ich also wirklich nirgendwo in der Bibel bestätigt finde, so richtig ausdrücklich. Aber ich tue das, was ich weiß, als gäbe es die Hoffnung nicht. Und das bedeutet für mich, dass ich das, was ich verstanden habe, weitergebe. Jesus ist das Lamm Gottes. Er hat sich ganz und gar geopfert für uns. Ihn in uns aufnehmen und ihn nach außen sichtbar machen, das können wir jetzt schon tun. Das ist eine Anweisung, die ist klar. Und diese Anweisung, die können wir auch jedem nahelegen. Da können wir wirklich jedem sagen, das ist schon mal eine Garantie. Und ich möchte nicht eine Chance verpassen. Das ist mir nochmal klar geworden. Ich möchte nicht eine Chance verpassen, das jemandem zu sagen. Auf dem Weg in die Ewigkeit möchte ich möglichst viele mitnehmen. Dafür muss ich den Mund aufmachen. Dafür muss ich zeigen, dass Jesus mein Herr ist. Und dafür muss ich mein Herz öffnen, dass er wirklich in mir wohnt. Und dann kann ich mit ihm unterwegs sein und mit möglichst vielen, die ich liebe, ebenfalls. Ja, bevor wir gleich das Abendmahl feiern, ich denke, dass es gut wäre, wer jetzt das Herz im Halse klopfen spürt und sagt so, oh, ich glaube, ich möchte die Garantie gerne haben. Ich möchte nicht einfach nur hoffen. Ich möchte es wirklich ergreifen. Ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Und das möchte ich heute festmachen. Der kann einfach schon vorm Abend mal nach vorne kommen. Da beten wir dafür. Da kann er das offen zeigen. Das ist so ein bisschen wie dieses Blut an der Tür. Ne? Klar machen, ja, ich will dazugehören, ich stehe dazu. Das wäre so die eine Gruppe. Die andere Gruppe, wir haben heute Totensonntag. Und in der evangelischen Kirche gedenken wir da den Verstorbenen. Allen Verstorbenen, von denen wir wissen, dass sie bei Jesus sind oder von denen wir das sehr stark annehmen, weil wissen kann Gott das alleine. Und von denen, ja, wir denken auch an die, von denen wir das nur hoffen, von denen wir uns das von Herzen wünschen. Wir haben hier vorne Kerzen und da vorne ist so eine Platte vor dem Bild, da können wir Kerzen aufstellen. Und ich möchte nicht nur, dass wir an die Verstorbenen denken, ich möchte auch, dass wir sie loslassen, dass wir uns nicht ein Leben lang aufreiben damit, wo sie denn jetzt sind. Damit würden wir uns blockieren, mit Jesus unterwegs zu sein. Wir würden den Mund nicht mehr aufmachen. Ich will mich nicht blockieren lassen und wem das genauso geht, der kann das machen. Und die dritte Gruppe wäre die, die sich ausbremsen lässt, genau davon, von dieser Hoffnung und sagt, oh, Gott wird es schon richten und darüber dann die Anweisung Gottes vielleicht einfach vergisst. Da wünsche ich mir einfach, dass Gott den Mut schenkt. Ja, wer den Mut hat, jetzt nach vorne zu kommen, gleich kommt der ganze Rest auch nach vorne zum Abendmahl. Jetzt wäre die Zeit.